Es gibt nicht mehr die eine Person, die einen Zusammenhang so darstellen kann und bewerten kann, sondern es ergibt sich eine Bewertung zwischen den Bewertungen. Die Wahrheit immer mehr, oder was heißt Wahrheit, aber dass vielleicht der Erkenntnismoment immer mehr dazwischen liegt.
Wölfel und Keim und Theater. Ein Podcast von Theater der Zeit.
Hallo Stefan.
Hallo Lina.
Ja, wir treffen uns jetzt zu unserer letzten Folge, ne?
Ja, ne? In 10 Folgen und das meiste waren Doppelfolgen, Nachdenken über Theaterkritik, das habe ich so intensiv auch noch nicht gemacht.
Ich glaube, ich auch noch nicht, um ehrlich zu sein. Naja, vielleicht bei so Akademien oder so. Wir haben heute keinen Gast, heute soll es nämlich darum gehen, dass Stefan und ich nochmal resümieren. Was haben wir eigentlich in den letzten Folgen gelernt? Mit wem haben wir uns eigentlich getroffen? Was haben wir voneinander gelernt, aus den Gesprächen gelernt? Und wie sieht denn die Zukunft der Theaterkritik für uns jetzt eigentlich aus?
Ich kann vielleicht sogar richtig was sagen, was ich glaube, auch wirklich von dir gelernt zu haben. Denn als wir uns das erste Mal unterhalten haben, da ging es ja auch darum, wie macht man die Subjektivität klar, ne? Also ich habe ja sehr damit gefremdelt, in so einer geschriebenen Kritik ich zu sagen, weil ich als Journalist noch gelernt habe, das macht man eigentlich nicht. Vielleicht in Reportagen und auch da nur dann, wenn man etwas erlebt, also wenn ich etwas erlebe, was andere so nicht erleben können. Und ich habe das jetzt gemacht in meiner Theaterkritik über den Ring des Nibelungen am Theater Dortmund, weil ich so angefasst war von dieser Aufführung, gleichzeitig aber wusste, ich muss da meine Rolle deutlich machen. Ich muss da klar machen, warum ich als weißer Mann Mitte 50 damit vielen migrantischen Perspektiven überhaupt nicht klargekommen bin, oder um genau gesagt zu sagen, mit einer, und da auch politisch große Bedenken hatte, kann man ja alles nachlesen. Und habe mir dann gedacht, so, jetzt schreibe ich's mal richtig mit ich. Ich mache sogar Ich bin Wotan als Überschrift. Das war für mich ein Wahnsinnsschritt. Ich hätte das vorher nie gemacht, wenn ich nicht auch von dir mitbekommen hätte, okay, man muss seinen Standpunkt, hast du, glaube ich, in unserem ersten Podcast gesagt, man muss seinen Standpunkt klar machen und dann ist man auch viel freier, weil man dann ja nicht mehr für alle spricht, sondern vor allen Dingen für sich selbst. Das war für mich richtig toll.
Ich habe es gelesen und ich hab mich gefreut, weil ich finde, du warst richtig mutig in dem Moment. Ich finde, du hast da richtig Mut bewiesen und das fand ich unglaublich toll. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, den Text zu lesen und zu bearbeiten. Und dann hätten wir ja eigentlich aber nach der ersten Folge aufhören können.
Ja, natürlich, wir haben ja auch noch vieles andere gemacht. Aber das war jetzt wirklich konkret auf dich bezogen, weil das ist ja eine Sache, das ist ja auch ein bisschen was Internes. Wie gestalte ich eine Kritik? Wir haben uns ja auch wirklich mit unendlich vielen anderen Perspektiven beschäftigt, wo es jetzt ja gar nicht so in erster Linie um das Schreiben, also um den Stil und so weiter geht, sondern ja auch vor allen Dingen um die Inhalte, ne?
Absolut. Und ich kann für mich sagen, diese Gespräche, dieser Austausch, ich glaube, mein größtes Learning eigentlich, was ich aus allem, ohne jetzt konkret werden zu müssen, sondern aus diesem kompletten Konzept dieses Podcastes und den Gesprächen rausgezogen habe, ist eigentlich, es gibt Ambiguitäten, es gibt Polaritäten und es gibt verschiedene Meinungen. Und ich glaube, das produktivste Moment ist es, genau diese Ambiguitäten auszuhalten und jeden Tag und jeden Theaterabend wieder auszuhalten und sich eben zu fragen, was sehe ich da gerade? Was für eine Perspektive bringen vielleicht die DarstellerInnen, die Regie, die AutorInnen mit ein? Wie verhalte ich mich dazu? Und am Ende bin ich aber auch nur eine einzelne Stimme. Ich bin eine einzelne Person, die das sieht. Und ich glaube, ich habe zum Beispiel gemerkt, seitdem wir diesen Podcast machen, ich stelle viel mehr Fragen in meinen Kritiken. Also ich nehme sozusagen den Abend, den ich sehe, als Anlass, mir Fragen zu stellen über Ästhetiken, über Inhalte, über die Welt. Und ich glaube, dass das ein super produktiver Moment sein kann.
Ja, das sehe ich auch so. Wobei, ich hatte da auch ein Bedenken. Und zwar ist das vielleicht eine Geschichte, die ja sehr, sehr oft auch so kommt. Ich kenne ja immer noch auch Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel keinen Kontakt mit Theaterleuten wollen. Also zumindest keinen intensiveren, weil sie dann glauben, sie sind in ihrem Schreiben und in ihrer Meinung gehemmt. Und ich finde das Fragenstellen unendlich wichtig, aber ich maße mir auch weiter an, Statements zu machen und auch zumindest aus meiner Sicht Antworten zu geben. Und ich habe für mich ein bisschen daraus gezogen, wenn ich jetzt dran denke, eben an, wo ich sie gerade ja durchaus auch heftig kritisiert habe, an unser Gespräch mit Julia Wissert, also migrantische Perspektiven. Wie stellen wir Behinderte in den unterschiedlichen Formen? Da haben wir mit Miriam Michel und Jörg Welke gesprochen, zwei auch sehr, sehr unterschiedliche Leute, wie ja jeder Mensch völlig unterschiedlich ist. Also ich finde es für mich auch eine Schlussfolgerung aus all dem, einfach mehr Sachen im Kopf zu haben, auf mehr Sachen zu achten, sich selbst auch immer wieder in Frage zu stellen, aber sich dann trotzdem auch was zu trauen. Verstehst du, was ich meine?
Absolut. Und ich glaube auch, dass dieses Hinterfragen, das darf halt nicht zum Selbstzweck passieren. Also ich sehe das immer häufiger, auch gerade jetzt, wo ich ja wieder im universitären Kontext bin, dass so Fragen gestellt werden, weil man irgendwie gerade Fragen stellt. Dann ist man ein bisschen auf der sicheren Seite. Da schwingt zwar ein bisschen vielleicht was mit durch, aber man hat das große Glück, dass man irgendwie erstmal super reflektiert rüberkommt. Und ich merke, dass Fragen dürfen nicht einfach nur dazu sozusagen missbraucht werden, dass man von sich selber ein Bild erschafft, aller, ich bin total reflektiert, sondern die müssen ehrlich sein und die müssen irgendwie aus dem Herzen kommen und die müssen aus einer Beschäftigung mit dem Gegenstand kommen. Und das merkt man dann aber auch. Und da muss man halt auch einfach ehrlich zu sich selber sein. Und deswegen sagte ich gerade auch, dass ich deine Kritik zum Nibelungen unglaublich stark fand, weil du warst unglaublich ehrlich zu dir selber und auch sehr ehrlich zu dem Abend. Und aber halt aus deiner eigenen Perspektive heraus ehrlich. Und das fand ich unglaublich stark, und sich das zu trauen, ohne direkt sich den Deckel aufzusetzen von ich bin der große Kritiker und nach meiner Pfeife wird getanzt, sondern ich bin ein Kritiker, ich habe aber einen beschränkten Blick und mit dem struggle ich gerade, aber das mache ich öffentlich, weil vielleicht können sich darüber Menschen identifizieren und vielleicht gibt das einen Gesprächsanlass oder vielleicht auch einen Input, diesen Abend vielleicht zum Beispiel besser vorbereitet zu sehen. Also sich zum Beispiel mit, wenn man jetzt die Kritik liest, sich zu denken, okay, anscheinend brauche ich für diesen Abend ein paar Hintergrundinformationen, ein paar Blickwinkel. Vielleicht beschäftige ich mich mal mit bestimmten KünstlerInnen und deren Werkbiografie und dann sehe ich vielleicht in dem Abend auch mehr und kann diesen Abend dazu nutzen, meinen Blick zu erweitern.
Ja, unbedingt. Ich meine, diese Großkritiker-Attitüde, da waren wir uns ja von Anfang an einig, die ist ja nun völlig von gestern und vorbei. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Relikt eines bürgerlichen Zeitalters, wo noch Leute an Geniekult und an Leute dachten, deren Wort einfach gilt oder so etwas. So etwas gibt's ja nun wirklich heute nicht mehr und das ist auch wirklich gut so. Bei anderen Errungenschaften des bürgerlichen Kulturzeitalters bin ich ja durchaus der Meinung, dass man mal gucken muss, ob die nicht auch ein Gewicht und einen Wert weiterhin haben. Bei der Geschichte allerdings nun wirklich nicht. Das ist auch eine Geschichte, die wir, um mal auch mal vielleicht mal ganz konkret auf unsere Seite tdz.de von Theater der Zeit zu schauen, wo wir ja versuchen, vieles von dem, was wir hier auch besprechen, auch umzusetzen. Da vermisse ich gerade bei Kritiken auch noch so ein bisschen diese Kommentarfunktion, die Gegenrede, ne? Weil, ich erzähl mal gerade aus dem Nähkästchen. Gerade gestern haben Thomas Irmer, unser Chefredakteur, und ich ein Gespräch mit Wilfried Schulz geführt, dem Düsseldorfer Schauspielintendanten für unsere, Gott, das ist die Märzausgabe, für die Märzausgabe, genau, ging um Thema Schönheit. Und nebenbei erzählte Wilfried Schulz, also ich bin ja überhaupt nicht so ein Intendant, der mit Kritikern nach der Kritik redet und ihnen dann sagt, also das hast du nicht richtig gesehen und da achten sie doch darauf ein bisschen. Und ich, Thema Gespräch ging um was völlig anderes. Ich wollte eigentlich sofort sagen, wieso denn nicht? Das bringt uns doch alle weiter. Also ich sehe Kritik, und das hat unsere ganzen Gespräche mir auch sehr deutlich gemacht, ich sehe Kritik wirklich als Kommunikation, und da muss man doch gegenreden und da muss man doch auch eine andere Sichtweise haben. Und ich würde dann ja sogar gerne mich auch daran. Ich lese doch auch, wenn ich nicht sofort selber was schreiben muss, erstmal, was haben die Kollegen von Nachtkritik geschrieben und so etwas, ne? Denn, und wenn da was drin steht, was ich nicht gesehen habe, dann klaue ich das doch, weil es einfach mich selbst bereichert, oder? Wie siehst du das?
Ja, nein, aber absolut. Also ich habe das auch festgestellt, dass einfach vor allem IntendantInnen sehr selten das Gespräch zu einem suchen. Da wird sich eher hinterher dann irgendwie aufgeregt und man bekommt das über 10 Ecken mit. Oder auf einmal ist irgendwie die Pressereferentin irgendwie ein bisschen komisch einem gegenüber oder so. Aber dieses offene Gespräch dann zu suchen und einfach mal zu sagen so, Entschuldigung, aber haben Sie sich das Stück eigentlich angeguckt? Das muss ja gar nicht zwingend öffentlich passieren. Das kann ja dann auch hinterher privat, aber es ist natürlich auch einfach eine Zeitfrage. Also ich glaube, wenn du Intendantin bist, dann hat man vielleicht auch nicht die zeitlichen Kapazitäten, jedes Mal nach einer Kritik direkt einen langen Brief zu verfassen. Und die meisten lesen die doch auch angeblich überhaupt nicht.
Nein, natürlich nicht. Oh, da erinnere ich mich, da war ich noch sehr jung, da merkt man wieder, wie alt ich bin. Frank-Patrick Steckel war Intendant in Bochum und er hat selten Interviews gegeben, wenn, dann waren die großartig, weil dann kam von ihm richtig volle Kanone. Und er hat mir im selben Interview gesagt, ich lese keine Kritiken, und hat 5 Minuten später aus dem Kopf auswendig eine zitiert. Also das ist, glaube ich...
Aber absolut, also ich finde auch gerade diese Kommentarfunktion, ich fand das jetzt auch total schön, dass es eben zu der Korrektivgeschichte auch diese beiden Kommentare jetzt bei uns auf der Website gab, in dem man einfach gemerkt hat, da wird irgendwie um den Gegenstand gerungen, und aber es gibt nicht die eine Perspektive, es gibt nicht die eine Lösung für das Problem, es gibt nicht den einen Blick und es gibt nicht die eine Deutungshoheit, sondern es ist eben eine Auseinandersetzung. Und gerade an den Reibungspunkten, gerade an den Stellen, wo sich diese beiden Positionen oder vielleicht auch Blickwinkel reiben, genau das ist der Moment, wo man ansetzen muss. Weil ich glaube, auch an dem Moment entstehen produktive Formate, produktive Formen, produktive Sprache und eine produktive Auseinandersetzung über Gegenstände.
Also da gerade fand ich das interessant. Wir haben ja über diese szenische Lesung vom Korrektiv also 2 Kommentare veröffentlicht. Einer von einer Kollegin auch aus migrantischer oder nicht auch aus migrantischer Perspektive, eine von mir. Wir waren sehr unterschiedlicher Meinung, was die Bewertung des Ganzen angeht. Ich habe ihren Kommentar vorher nicht gelesen. Ich habe meinen geschrieben und habe die Gegenargumente auch so aus Nachtkritik und anderen Quellen gezogen. Sie hat aber viel feiner argumentiert. Und wenn ich das jetzt schreiben würde, wäre ich zwar immer noch bei meiner Meinung durchaus, würde aber einzelne Punkte völlig anders schreiben, weil mich das sehr berührt hat. Sie hat sehr persönlich argumentiert. Sie hat mir von Leuten erzählt, die jetzt wirklich Angst haben, abgeschoben zu werden und die jetzt mit diesem Humor nicht klarkommen. Ich habe das in meinem Artikel so ein bisschen abgetan und hätte durchaus nicht anders argumentiert, aber anders formuliert, wenn ich ihren Kommentar dagegen gelesen hätte. Mir kamen sogar 2 Formulierungen in meinem, ich ändere ihn jetzt nicht, weil da sollen auch andere drüber reden, kamen mir jetzt plump vor, weil sie da einfach so überzeugend persönlich für mich argumentiert hat, dass ich ihr das nicht reingewirkt hätte, wenn ich das vorher gewusst hätte. Und das finde ich so interessant, dieses es muss in Bewegung bleiben, man muss nicht recht haben dürfen. Und das Schlimmste finde ich weiterhin, wenn man eine Kritik schreibt, dass man recht haben will. Wir sind Teil einer Diskussion, oder?
Absolut. Und apropos Diskussion, was war denn dein überraschendster, dein faszinierendster Teil dieser 10 Folgen langen Diskussion, die wir sozusagen geführt haben?
Ach, das war schon ziemlich am Schluss. Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber der Kollege, der uns über künstliche Intelligenz erzählt hat. Denn das war etwas, da kannte ich mich überhaupt noch nicht aus. Und dieser Aufruf, benutze es doch einfach als Instrument. Und du kannst gar nicht anders, als es als Instrument zu nutzen, weil es wird genauso selbstverständlich wie die Nutzung des Internets, die ich ja als junger Mensch auch noch nicht kannte. Ich habe, als ich so alt war wie du und studiert habe, habe ich meine Hausarbeiten noch mit der Schreibmaschine getippt und noch mit Tippex Fehler gemacht und so weiter. Ich käme ja nie auf die Idee, dahin zurückzuwollen. Also diese Offenheit auch mit KI und was das auch für Theaterkritik bedeutet, das hat mich am meisten Journalisten zum Nachdenken gebracht. Du hast gerade so ein bisschen komisch geguckt. Warum?
Ich hatte neulich schon eine Diskussion darüber, so über Generationenfragen und wer wie irgendwie angefangen hat zu recherchieren. Und ich bin auch noch in die Stadtbibliothek gegangen, als ich jünger war, möchte ich dazu sagen, und habe dort mir Bücher ausgeliehen und auch zum Teil noch für Referate und Ähnliches recherchiert.
Ja, ja gut. In Archive gehen, es ist ja immer noch nicht alles digitalisiert. Das werden wir auch durchaus weiterhin müssen und so, das ist klar. Mir ging es erstmal um diese Nutzung der Technologie und keine Angst davor haben, weil das ja wieder genauso wie damals Internet so was Neues ist, wo man dann oder wo viele erst einmal damit fremdeln. Und gut, das ist jetzt wieder biografisch. Ich muss halt aufpassen, dass ich mich nicht auf dem Erreichten ausruhe und einfach so etwas Neues auch an mich ranlasse. Und also deswegen war das ganz subjektiv für mich so mit das spannendste Gespräch. Wobei es natürlich auch so viele schöne persönliche Sachen gab, ne, so mit Miriam Michel zum Beispiel oder Jörg Welke, als wir über Theater und Behinderungen gesprochen haben. Und was war bei dir?
Ich muss tatsächlich auch sagen, dass das Gespräch, was mir am häufigsten jetzt gerade in meiner täglichen Praxis eigentlich nachhalt, das Gespräch mit Saim Rolf Alkan ist, eben unser Experte für künstliche Intelligenzen, wie du vorhin so gesagt hast, weil ich das tagtäglich einfach inzwischen nutze und ich da tagtäglich, also ChatGPT ist für mich wirklich einfach nicht eine Rechercheplattform geworden, aber wie so ein kleines Helferlein, das ich in meinem Alltag manchmal nutze. Wenn ich zum Beispiel an einem Satz lange rumdenke und manchmal passiert mir das, dass sich so ein Satz wie eine Sperre in einem Text irgendwie anfühlt und ich irgendwie einfach nicht darauf komme, welches Wort kann ich jetzt austauschen? Wie bekomme ich den Satzfluss schöner hin, dass sich das einfach ein bisschen schicker liest? Dann frage ich ChatGPT und sag mir, kannst du mir mal bitte sagen, wie kann ich das umformulieren? Dann habe ich was, wozu ich mich verhalten kann. Dann weiß ich vielleicht, und manchmal ist es gar nicht, dass ich diese Formulierung übernehme, aber dass ich einfach mal so einen neuen Gedankenimpuls bekomme und irgendwie mal kurz mein Gehirn wieder auf Null setzen kann und neu kalibriere. Und das ist tatsächlich was auch so eine Methodik ist, die aus diesem Gespräch ja auch herauskam, eben dass die Technik nicht per se der Feind ist, sondern dass man sich damit beschäftigen muss, wie geht man mit dieser Technik um und wozu kann man sie nutzen. Und natürlich wird keine künstliche Intelligenz sich ins Theater setzen können und sagen können, der Abend sieht so und so aus und ist deswegen so und so gut. Aber es kann uns manchmal helfen, aus Schreibblockaden rauszukommen. Es kann uns helfen, Titel zu finden. Es kann uns helfen, Zusammenhänge vielleicht auch mal ein bisschen klarer darzustellen. Also wenn man so einen 10 Zeilen langen Satz hat, weil man versucht, alles möglichst komplex darzustellen und man kriegt den aber nicht sinnvoll auseinanderdividiert. Manchmal einfach auch mal Zitate zu finden, zu suchen, sich ausspucken zu lassen. Das ist wirklich was, wo ich inzwischen sagen muss, es hilft mir in meiner beruflichen Praxis gerade ungemein.
Ja, ich habe noch nicht ChatGPT wirklich aktiviert, aber ich google natürlich auch ständig Zitate oder nochmal Zusammenhänge. Aber es ist ja nun so, Theater setzt sich mit der Welt auseinander und die Welt, hahaha, 5 Euro ins Phrasenschwein, ist so entsetzlich komplex geworden, dass man kann's nicht alles wissen. Ich kann ja nicht mal mehr alle Romane lesen, deren Bearbeitungen ich auf der Bühne sehe und beurteilen muss. Schafft man einfach nicht. Wir müssen einfach lernen, wo wir können und auch uns helfen lassen, ne?
Vor allem, weil halt immer mehr Einflüsse dazukommen und das unglaublich bereichernd ist. Und gerade deswegen ist es aber wichtig. Und ich glaube, deswegen ist auch die Tendenz dazu da, dass man sagt, okay, es gibt nicht mehr die eine Person, die einen Zusammenhang so darstellen kann und bewerten kann, sondern es ergibt sich eine Bewertung zwischen den Bewertungen. Die Wahrheit immer mehr, oder was heißt Wahrheit, aber dass vielleicht der Erkenntnismoment immer mehr dazwischen liegt. Also zwischen der Kritik von dir und einer Kritik vom Kollegen von Nachtkritik. Dass vielleicht aus dem, was irgendwie da dazwischen liegt, sich das ergibt, was vielleicht gerade das Interessante ist. Oder vielleicht auch, weil da eine Lücke ist und man merkt, okay, vielleicht war das der Punkt, der nicht da war und vielleicht ist das Wissen, das gefehlt hat. Und wenn ich das aber habe, könnte das ein Schlüsselmoment sein.
Erkenntnismoment, das ist, glaube ich, echt ein tolles Wort. glaube, darum geht's in unserer Arbeit, ne? Erkenntnismomente schaffen.
Ja, und die haben wir ja auch. Also, wenn wir im Theater sitzen, wenn wir eine Kritik lesen, wenn wir hinterher die Kritik bearbeiten und am besten eben Feedback dazu bekommen, gerade dann finden diese Erkenntnismomente ja statt.
Und damit können wir doch eigentlich schön diesen Podcast beschließen. Vielleicht machen wir auch mal weiter, aber erstmal eine Pause, ne?
Wir machen eine Pause und es schmerzt ein bisschen. Es ist sehr schade. Es hat mich sehr gefreut.
Ja, gut, wir werden uns ja, weil wir uns ja in der Redaktion zusammenarbeiten, nicht aus dem Auge verlieren. Aber ach, mal gucken, vielleicht haben wir ja mal eine Idee und starten was Neues.
Das ist super, darauf würde ich mich enorm freuen, Stefan. Und wenn nur mit dir.
Oh, ich mich auch. Ja, dann verabschieden wir uns natürlich auch von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und hoffen, dass ihr auch was davon hattet, was wir jetzt hier ein Jahr probiert haben.
Und wenn ihr aus dieser Folge eine Sache mitgenommen habt, dann schreibt uns gerne. Egal, ob auf Instagram, via E-Mail oder sonstigen Kommunikationsmöglichkeiten. Wir leben vom Diskurs und wir freuen uns, wenn ihr mit uns diskutiert und euch irgendwie meldet bei uns.
Auf jeden Fall. Dann tschüss, Lina.
Tschüss, Stefan.
Wölfel und Keim und Theater. Ein Podcast von Theater der Zeit.